Hier wird gekuschelt.
Christian, ich hab was für dich.
Ja.
Wir waren ja vor ein paar Wochen in Köln. Seitdem liegen die in meinem Rucksack rum. Es sind zwei Fortune Cookies. Aber ob the girl schon ab.
Nein! Geil! Ja! Oh! Geil!
Es sind kölsche Fortune Cookies, also kölsche Glückskekse, die ich in dem Hotel, wo ich übernachtet habe, da lagen die am Frühstücksbuffet. Wollen wir auspacken beide?
Ja, geil.
Fängst du an?
Ich liebe Glückskekse. Okay, ich habe meinen aufgemacht.
Hast du ihn schon aufgemacht? Okay, dann zieh raus. Und ich bin so gespannt, was da steht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann formuliert ist.
Oh, ich muss. Oh, scheiße, ich muss das auf Kölsch vorlesen.
Ja, sicher. Okay. Ja, shut up. Und jetzt. Dö, 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 und?
Et kölsche Riongiersetz. Paragraph 6. Hammer immer ich so jemand.
Das klingt, als würdest du eine andere Sprache sprechen. Hammer immer ich so jemand.
Haben wir immer so gemacht.
Aber wir haben es schon immer so gemacht.
Ja, genau.
Ja, mega geiler Spruch. Also, wenn der dich nicht weiterbringt heute.
So, das ist ein Kürt steht bei dir drin, pass auf.
Pass auf, ich mach. Boah. Ah, ja, sie schadet. Alles, was du anpackst, wird jolt. Ja. Du hast ein glückliches Händchen.
Ja, ja, geil. Ich liebe Kölsch so sehr. Ich kann es nicht sprechen, aber ich liebe
es. Ja,
einfach.
Es ist ein super schöner
Dialekt. Ich liebe übrigens auch die Kölner. Das ist einfach so.
Köln ist gut, sag ich als Düsseldorferin. Köln ist super, Kölsch ist toll. Und jetzt nehme ich hier noch so ein Stückchen von dem Fortune Cookie.
Nee, den will ich nicht essen.
Also das ist kein gutes Hotelfrühstück, finde ich. Wie findest du?
Okay. Warte, ich probiere mal kurz. Sehr schmach.
Ja.
Das schmeckt, als hätte man alle Milben, die in so Hotelmatratzen sind, einfach zu einem gepressten Keks.
Noch ein Ei rein, ja. Ei drauf, püriert, ab in den Ofen.
Irgendwann muss ich...
Alles, was du anpackst, wird zu jolt. Sag ich immer.
Hammer immer ist so jemand.
Ab in den Fortune Cookie damit.
Spielt unsere Geschichte heute in Köln, das wäre so geil.
Unsere Geschichte spielt nicht in Köln, aber sie spielt mehr oder weniger am Frühstücksbuffet, deswegen sind wir thematisch schon
geil.
In the middle. Ich erzähle dir nämlich heute die Geschichte von Dr. John Harvey Kellogg. Na, bimmelt das Glöckchen? Mhm. Das ist ja ein Name, den wir heute mit verzuckertem Frühstück im Grunde in Verbindung bringen. Du bist direkt im Fruit Loop Himmel gerade innerlich. Ich sehe dich davon fliegen innerlich.
Ich war ja neulich in den USA und in den USA gibt es ja die geilen Fruit Loops.
Das ist das Krasse. In den USA sind die Fruit Loops zuckeriger als in Deutschland. Das heißt, sie schmecken geiler.
Die haben auch richtige Farben und die sehen aus wie radioaktiv und die schmecken auch geiler.
Ja.
Also so, ein Mitglied meiner Familie, das ich jetzt ungenannt nenne, hat sich mal große Sorgen gemacht, weil ein anderes Mitglied meiner Familie, das sehr, sehr klein war zu der Zeitpunkt, so irgendwie 5 oder 6 Jahre alt, plötzlich radioaktiv grünen Stuhl hatte.
Oh mein Gott!
Und diese Person war so, oh mein Gott, was ist los? Wir waren da gerade in den USA und es waren einfach Fruit Loops,
nein!
Die komplett die Kacke eingefärbt.
Das gibt's nicht. Nein.
Ja, und dann erstmal so rausfinden, okay, ich glaube, es ist einfach nur das Essen hier, das komisch ist.
Das ist krass. Aber da sieht man mal, was da für ein Shit drin steckt.
Ja.
Also, okay, das ist ja die beste Geschichte, weil das ist Kellogg's heute.
Ja.
Grüner Stuhl, radioaktive Fruit Loops, Zucker all over. Eigentlich war aber das Ziel des Dr. John Harvey Kellogg, der das alles erfunden hat, ein sehr nobles. Nämlich, er wollte Frühstücksflocken produzieren, die Menschen gesund machen.
Ja, hat geklappt. Hat geklappt, super, Haken dran, perfekt.
Und die Geschichte erzähle ich dir heute.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas. Also ich bin ein mega Frühstücksfan. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich liebe Frühstück. Abends, wenn ich ins Bett gehe und total satt bin, freue ich mich, wach zu werden, weil dann kann ich frühstücken.
Ich habe jetzt jahrelang in der falschen Realität gelebt, dass man Frühstück braucht und dachte, okay, ich muss irgendwie morgens was essen.
Ja.
Aber eigentlich habe ich das nie in meinem Leben gebraucht, eigentlich.
Ja, ich komme eigentlich auch total gut zurecht. Wenn ich es vergesse oder keine Zeit habe zu frühstücken, dann merke ich das auch bis um 1 oder so nicht. Aber ich finde Frühstück, es ist einfach das geilste. Also ich finde, da gibt es die geilsten Sachen zur Auswahl. Ich liebe ja auch Essen, wo man sich immer so Kleinigkeiten zusammenpickt, so tapasmäßig. Dann,
aber du kannst auch einfach Abendbrot essen.
Weiß ich nicht, da kann ich irgendwie nicht so schlemmen. Ich habe morgens auch einfach Appetit.
Echt? Okay,
also ich habe gar nicht so Hunger. Ich komme, wie gesagt, ohne aus. Aber ich liebe es, mich morgens dann so hinzusetzen. Und dann hast du ja auch den ganzen Tag Zeit, um das zu verdauen.
Ja.
Da habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie angenehmer, als wenn ich mich abends zustopfe und dann ja eigentlich eine Stunde später ins Bett gehe.
Also ich bin ja ein Riesenfan von Abendbrot, also oder wie man heute sagt, Girl Dinner.
Stimmt.
Einfach so ein Brot aufschneiden und dann irgendwie so, ich schneide mir noch ein kleines Gürkchen auf und das lege ich jetzt da drauf. Oder ich habe irgendwie so ein Salami-Brot und dann mache ich jetzt noch eine kleine Tomate.
Das ist schon
und dann mache ich
geil,
ein bisschen Tomatenwürzsalz, weil ich habe natürlich Tomatenwürzsalz zu Hause.
Geil.
Das ist eher mein Speed, aber Frühstück bin ich eher raus.
Ich
habe dich unterbrochen,
geil.
Wir reden so viel über Essen.
Nee, überhaupt nicht, weil Essen ist einfach das Beste und Abendbrot ist geil, Frühstück ist geil. Okay, aber wir sind im Thema, im Thema Frühstück. Ja. Ich habe mich auch sehr viel mit gesundem Frühstück beschäftigt und habe auch viel ausprobiert, was mich am besten in den Start katapultiert. Und das habe ich gemeinsam mit dem Mann, um den es heute geht, nämlich John Harvey Kellogg. Der ist Jahrgang 1852 in Michigan geboren und schon als junger Mann und Teenie eigentlich entwickelt er sehr, sehr großes Interesse am Thema gesunde Ernährung, was allerdings auch daran liegt, dass er relativ viel krank ist als Kind. Also er muss sich mehr oder weniger damit beschäftigen. Er wird als kleiner, eher schmächtiger Junge beschrieben in seiner Kindheit, der nie so richtig sozusagen im Saft steht. Er hat als Kind auch mal Tuberkulose. Er hat sein Leben lang dann irgendwie noch mit den Folgeschäden zu kämpfen, mit Lungenproblemen und sowas. Und mit 12 Jahren, das ist noch fast viel wichtiger, hat er eine blöde Darmkrankheit. Er entwickelt eine Colitis.
Mhm.
Das ist so eine chronisch entzündliche Darmkrankheit, die man eigentlich auch nicht mehr wegbekommt. Es gibt ganz verschiedene Symptome, die es da gibt, irgendwie von Verstopfungen über Durchfälle, Bauchschmerzen und sowas. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Das ist einfach eine super unangenehme, blöde Krankheit, die einen mehr oder weniger schon dazu zwingt, mal zu überdenken, was man isst und wie man an seiner Darmgesundheit arbeitet. Und das ist eben auch für Kellogg der ausschlaggebende Moment, das zu seinem Lebensthema mehr oder weniger zu machen. Irgendwann macht er tatsächlich die Gesundheit auch zu seinem Beruf. Er wird also Arzt. Es ist aber jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt. Der Junge geht zur Schule, macht dann ein Studium und sonst wie. Denn der ist in einer protestantischen Freikirche, wächst er auf.
Mhm.
Seine Eltern schicken ihn deswegen als Kind nämlich gar nicht zur Schule. Der wird zu Hause unterrichtet, hat so Homeschooling, weil die sind in der Seventh-day Adventist Church. Das ist so eine protestantische Freikirche. Ganz kurz gesagt, sie glauben daran, dass das jüngste Gericht kurz bevorsteht. Die Welt wird untergehen. Und deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht, Kinder ausbilden zu lassen. Sure.
Es gibt doch diesen Typ, der irgendwie 10-mal am Stück irgendwie vorhersagt, dass die Welt untergeht und sie geht nicht unter. Einer dieser Adventisten, glaube ich.
Echt?
So, ja, ich glaube, da ist irgendwas. Der sagt dann immer, okay, aber 1861, Leute, ich habe es ausgerechnet.
Jetzt sicher.
Jetzt aber so wirklich, for real though.
Kann gut sein, also wahrscheinlich ist das wirklich so. Ja. Andauernd steht halt quasi der Weltuntergang vor der Tür. Und wenn es nicht morgen ist, dann halt übermorgen. Wenn du mit so einem Mindset irgendwie aufgezogen wirst, dann klar, dann macht das was mit deiner Kindheit und mit deiner Jugend. Jetzt ist es aber bei John Harvey Kellogg so, dass er als sehr, sehr schlaues, sehr smartes Kind beschrieben wird. Also eigentlich kannst du den nicht einsperren und ohne Bildung lassen, weil der ist einfach...
Er ist wie Billy Elliot.
So, genau, er ist so ein Billy Elliot.
Das, der muss tanzen.
So ist es, du kannst ihn einsperren, aber dort wird er auch tanzen. So, du kannst den Jungen nicht aufhalten. Und so ist es mit Kellogg, der braucht sozusagen sein Brain Food. Mit 10 Jahren wird er also dann doch widerwillig zur Schule geschickt. Er darf jetzt also endlich sich bilden lassen. Und er wird auch total schnell zum Überflieger in allen Fächern, ja.
Geil.
Also der fällt auf, dass der super intelligent ist, dass er eine Disziplin mitbringt, super gut und schnell lernt und so. Und das fällt halt auf, ne? Also der sitzt da halt unter den anderen Kindern und ist direkt irgendwie so eine Leuchte. Und einem Ehepaar fällt da besonders auf, nämlich dem Ehepaar Alan und James White. Alan White, die Frau, ist die Mitbegründerin dieser Seventh-day Adventist Church.
Mhm.
Also die ist quasi in so ein hohes Tier in dieser Gemeinde, in der der aufwächst. Und diese Ellen White ist auch obsessed mit so Gesundheitsthemen. Also die hat auch so ein Health Institute gegründet, wo Menschen auch eben mit gesunder Ernährung und mit so Wassertherapie sollen die gesund gemacht werden. Das hat sie deswegen gemacht, weil Gott ihr mal erschienen ist und ihr gesagt hat, dass sie es machen soll. Dann hat sie es gemacht, so ja. Okay, steckst du nicht drin, aber ist halt ihr Ding.
Also wir wurden ja manchmal gefragt, warum so viele Geschichten in den USA spielen, die wir bei Diving Gefällt das erzählen. Ich finde, das ist ein total schönes Beispiel dafür. Ich glaube, einfach Amerikaner haben eine andere Hürde zu Dingen, die sie einfach mal probieren.
Ja.
Dingen, wo sie sagen, da glaube ich jetzt mal dran, nämlich dass irgendwie nächste Woche die Welt untergeht oder so. Und dann auch Leute, die dann mitziehen. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist das deutsche Äquivalent zu so einer merkwürdigen Sekte, die dann auch so viel Einfluss hat, so ein Institut gründet und so? Only in America. Das ist schon irgendwie auf eine Art und Weise absurd.
Ja, dieses Health Institute, das eröffnet sie 1866, das heißt Western Health Reform Institute. Und weil sie dafür gutes Personal braucht, denkt sie halt, ich habe hier so ein kleines Genie sitzen, diesen John Harvey Kellogg.
Ja.
Der ist einer von uns, der glaubt dasselbe, dann stecke ich einfach Geld in diesen Jungen und schicke ihn zur Uni. Tatsächlich finanziert diese Ellen White dem John Harvey also ein Medizinstudium an der University of Michigan, also auch an einer renommierten Universität, ja. Und später auch noch am Bellevue Hospital College in New York City. Also der Typ, dafür, dass er eigentlich erst mit 10 Jahren auf eine Schule geht, erfährt er danach echt eine ordentliche Ausbildung. 10 Jahre danach übernimmt Dr. John Harvey die Leitung dieses Instituts, was diese Ellen White ursprünglich mal gegründet hat. Also Dr. Kellogg ist eigentlich jetzt da, wo er immer hin wollte. Er macht was mit Gesundheit, er ist gut ausgebildet, er kann jetzt anderen Leuten helfen, die krank sind. Er hat also so sein Lebensthema auch zu seinem Beruf gemacht, ja. Er arbeitet also jetzt in dieser Klinik, die Ellen White gegründet hat. Für John Harvey ist das ein richtiger Traum. Und er ist da jetzt auch nicht so, dass er sich in den Sessel setzt und einfach mal irgendwie schön chillt, sondern der probiert auch immer neue Dinge aus, versucht Sachen zu verbessern. Er will wirklich den Menschen helfen, die da sind. Er nennt die Klinik dann als erstes um, motzt sie so ein bisschen auf. Er nennt sie dann Battle Creek Sanatorium, kurz The San. Also Sanatorium hat man früher auch gesagt zu so
Heilanstalten.
Heilanstalten, genau. Das ist ja eigentlich so ein veraltetes Wort, aber im Grunde eine Klinik, wo Leuten so Kur machen und so.
The San klingt einfach wie so eine richtig coole HBO-Serie. So, also wir machen so ein Kostümdrama über eine Klinik im 19. Jahrhundert, die heißt The San.
Das ist auch geil, weil genauso wie du dieses Kostümdrama, das hat gerade bei mir so, wenn ich dir das The San zeige, dann ist es auch genau das, wie du das dir vorstellst, wie es in einer HBO-Serie aussehen würde. So sieht The San dann aus, nämlich.
Boah, also es ist so ein richtig schönes Anwesen. Es ist so ein viktorianisches Gebäude mit so ganz vielen Säulen. Super schön und auch ein bisschen creepy. Also wenn das so ein Lost Place heute wäre, da würde ich nicht reingehen.
Genau, also es ist auf jeden Fall eine Horrorserie, The San, oder?
Ja.
Total. Also du hast diese Klinik jetzt beschrieben. John Harvey hat sie auch so umbauen lassen. Ja, der hat das ist eigentlich ein Luxustempel. Das ist ein riesengroßes Hauptgebäude, 5 Stockwerke.
Geil.
Drumherum unfassbar viele Hektar Land, wo auch eigenes Gemüse, eigenes Getreide angebaut wird. Er hat sich dort auch eine riesengroße Experimentalküche eben reingebaut, wo er dort dann irgendwann mal neue Gerichte und eigene Produkte entwickeln will. Er geht voll auf in dieser Rolle. Er wird auch zum Mitbegründer des heutigen Wellness. Er nennt es damals noch Biologic Living. Also das ist alles so ein Ding. Es ist jetzt nicht so, Leute kommen mit einer offenen Wunde in diese Klinik, sondern es sind Leute, die vielleicht Darmprobleme haben, vielleicht irgendwie sowas wie so Burnout, hätte man damals noch nicht gesagt, aber die unter Stress leiden, ja. Die vielleicht auch einfach health-obsessed sind, die irgendwie ein gesundes Leben verfolgen wollen und nicht wissen, wie. 1880 rum hat er schon 1000 Angestellte da. Das ist ein Riesenladen.
1000 Angestellte?
Ja, da sind bis zu 10.000 PatientInnen im
Jahr. What?
Ja, ja. Also da sind auch richtig bekannte Leute kommen dahin, ne? Wie gesagt, es sind ja auch Leute, die unter Stress leiden. Also deswegen sind da berühmte Leute wie Henry Ford.
Geil.
Oder Thomas Edison soll da gewesen sein. Rockefeller Jr. Wahrscheinlich auch Leute, die Kohle haben, denke ich mal. Das kostet bestimmt richtig viel, auch dahin zu gehen. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht, aber kann ich mir vorstellen, ja. Und du musst ja auch irgendwie die Möglichkeit haben, so eine Auszeit mal zu machen. Dort behandelt also er seine PatientInnen vor allem mit einem gesunden Lebensstil, versucht er denen einfach beizubringen. Das fängt bei Bewegung an, ja. Das ist aber auch sowas wie Hydro- und Lichttherapie, Entspannungsübungen. Also heute würden die wahrscheinlich da meditieren und so. Gesunde Ernährung natürlich ganz wichtig, ja. Einläufe werden gemacht. Und was auch total natürlich für einen gesunden Körper wichtig ist, Enthaltsamkeit.
Mhm.
Also in John Harvey Kelloggs Vorstellung.
Haben die dann so Koschheitsgürtel da in dieser Klinik? Oder wie stellst du sicher, dass da nicht mal Henry Ford zu irgendeiner Patientin mal rüber lurt?
Ja, oder die Patientin zu Henry Ford und sagt, Hallöchen. Nee, also er glaubt tatsächlich, das ist auch so eine Überzeugung, die er durch diese Freikirche hat, in der er aufwächst. Er glaubt daran, dass Sex eigentlich, also dass Sex schlecht ist. Man braucht es nur ausschließlich, um sich fortzupflanzen.
Mhm.
Er glaubt nicht daran, dass Sex gesund ist, was man ja heute mittlerweile auch weiß, dass Sex auch durchaus gesund sein kann. Also anscheinend lebt er auch bis zum Ende seines Lebens enthaltsam. Er hat zwar eine Frau, mit der er auch Kinder hat, die sind aber alle adoptiert. Also anscheinend hat er nie Sex in seinem Leben, sagt er. Das ist im Grunde so dieser Glaube, den er hat. Er ist tatsächlich auch ein krasser Gegner von Masturbation. Also er predigt es auch so, ja, dass es natürlich was sehr, sehr Schlechtes ist, dass es dich irgendwie ablenkt. Er findet auch ganz viele wirklich schlimme Methoden, wie junge Leute oder generell Menschen abgehalten werden sollen zu masturbieren, indem sie zum Beispiel die Hände hinterm Rücken verbunden werden, wenn sie schlafen und so. Also wirklich, 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 also schon grauenhaft so. Wir kommen dann nachher auch nochmal zu.
Ein bisschen kinky.
Es ist vielleicht auch ein bisschen schlimmer Kink. Vielleicht. Vielleicht ist das das, was er daran mag. Anyways, wir halten jetzt mal an der Stelle fest, diese Klinik ist jetzt gegründet, es kommen super viele Leute her, es ist so ungefähr um das Jahr 1880 rum und Kellogg ist eigentlich schon auf dem ersten Zenit seiner Karriere. Er ist ein einflussreicher, aber auch wirklich angesehener Arzt. Er ist auch irgendwie Mitglied in allen Ärztekammern, die es da zu der Zeit gibt und labert da mit, hat gute Kontakte, fährt auf irgendwelche Treffen oder sonst was, ich weiß nicht, was man da macht, auf Kongresse und sowas.
Auf jeden Fall nicht masturbieren.
Er verschwendet keine Sekunde damit zu masturbieren, hat dann also wie viel Lebenszeit, der gewinnt, ja. Also
plötzlich
richtig
geht alles.
Plötzlich kriegt man sein Leben auf die Reihe. Warte mal, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht.
Ja.
Er veröffentlicht auch Bücher. Er hat ein eigenes medizinisches Magazin, also ein eigenes Medizinmagazin gegründet.
Medizini nämlich.
Medizini.
Weiß man nicht.
In der Mitte ist immer so ein Poster von einer Robbe oder einem Hamster. Also geil einfach. Ja, also bei so einem tollen Typen könnte man fast vergessen, dass er auch voll der krasse Rassist ist.
Ach so, ach ja.
Schade, ne? Ups. Dass wir bei so Protagonisten um die Zeit immer so, dann haben sie das gemacht und das und die Forschung. Ach ja, aber eigentlich ist er eigentlich furchtbares A-Hole.
Ja.
Also der ist Co-Gründer der Race Betterment Foundation, was im Grunde eine Eugenik-Community ist. Der glaubt, dass Einwanderer den Genpool verschmutzen und so weiter. Also gruselige, schlimme Ansichten. Er ist ein harter Rassist.
Ja.
Aber leider waren das ja damals keine Kriterien, die gegen beruflichen Erfolg gesprochen haben. Insofern.
Ja. Heute auch nicht mehr.
Absolut.
Ja.
Es läuft für ihn als Arzt und als Wissenschaftler also eigentlich ganz gut. Wirtschaftlich allerdings hat das Sam aber erst Erfolg, als sein Bruder dazukommt. Dr. Kellogg bekommt nämlich 1880 Support durch seinen jüngeren Bruder Will. Der steigt als Assistent und Buchhalter in die Firma sozusagen ein. Die beiden Brüder, die arbeiten also jetzt zusammen, obwohl sie unfassbar gegensätzlich sind. Eigentlich ist es ein super toxisches Verhältnis, wenn man sich das genauer anschaut. John auf der einen Seite, den wir jetzt schon kennengelernt haben, der gilt auch so auf dem Arbeitsplatz schon als krasser Tyrann. Also es ist wirklich so wie so eine schlimme HBO-Serie. Der ist immer im weißen Kittel, weil er auch irgendwie Angst vor Verschmutzung hat, trägt er immer nur weiß.
Oh.
Dann hat er immer so einen weißen Papageien auf der Schulter.
What?
I should you not. Das ist wirklich so.
Moment, ist der Papagei ist jetzt nicht auf der Kellogg-Packung drauf?
Ich habe es auch gerade kurz gedacht, aber es ist ja wirklich ein Hahn,
ist
der
ein
auf der Kellogg-Packung.
Ne? Ja, okay.
Ja. Nee, es ist tatsächlich so ein weißer Papagei, den er irgendwie, es gibt zumindest so Fotos, wo er den auf der Schulter hat.
Okay, der ist ein Freak.
Also es ist ein Kakadu.
Ja.
Ein weißer Kakadu, der ihm auf der Schulter sitzt. Es gibt so Geschichten, dass Dr. Kellogg mit diesem Kakadu auf der Schulter über das Anwesen radelt, über das Anwesen von The San. Und sein Bruder, der muss nebenher joggen mit einem Block in seiner Hand, während er ihm quasi so Texte diktiert. So, also Mobbing wird da ganz groß geschrieben in The San.
Ja.
Und speziell zwischen den beiden Brüdern, also zu Patienten hin, wird er schon als charismatisch und toller Arzt und so beschrieben, aber seinen Bruder behandelt er einfach wie Mist.
Ja.
Dieser Bruder ist 4 Jahre jünger als John Harvey, er heißt Will Keith. Er stand schon von Beginn an, seit er geboren wurde, eigentlich im Schatten seines Bruders, weil er ist jetzt nicht so der Typ, der super smart und charismatisch ist. Er ist eher so ein schüchterner Typ, wird auch als ewig unglücklich beschrieben. So.
Masturbiert wahrscheinlich auch viel.
Wahrscheinlich masturbiert er viel, ist ja kein Wunder. Ja.
Ja? Ja, genau.
Auch von der Statur her, irgendwie ist ein bisschen untersetzt und hat Glatze. Ja, der masturbiert halt. Das muss ich da noch weiter sagen.
Ja.
Warten wir mal ab, wer als Gewinner dieser Geschichte hervorgeht. Der Fapper oder der No-Fapper? Also die Leidenschaft von diesem Will sind aber Zahlen. Und das passt halt super gut. In der Hinsicht ergänzen sich die beiden nämlich gut. Während John Harvey im Grunde alles für die Gesundheit gibt, ist er also mittlerweile der Typ für die Zahlen und für den Gewinn.
Mhm.
Und jetzt haben wir quasi diese Kombi an beiden Typen, ja? Der eine, der stetig daran arbeitet, die Methoden und das Leben seiner Patienten zu verbessern. Und der andere, der jetzt versucht, daraus Gewinn zu machen und die Zahlen im Blick hat. Das ist eine sehr spannende Kombination. Und das ist jetzt erstmal alles, was du zu dem Zeitpunkt wissen musst. Kommen wir zurück zur Gesundheitsgeschichte, so im 19. Jahrhundert rum. Wir spielen ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ne? Und da gibt es tatsächlich ein Phänomen, was ich sehr witzig fand. Es gibt ein Phänomen, das ein Dichter namens Walt Whitman damals beschreibt als The Great American Stomach Ache.
Mhm.
Also im Grunde, alle haben irgendwie Bauchschmerzen zu der Zeit. Woran liegt's? Es ist tatsächlich wohl so, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das eine Zeitspanne war, in der sehr viele AmerikanerInnen krasse Magen-Darm-Probleme hatten. Sowas wie Reizdarm oder Reizmagen, was an der Ernährung lag. Also sie haben zu viel und viel zu fettig und ungesund gegessen damals.
Ach krass.
Wer sich nämlich leisten konnte, der hat damals Fleisch gegessen. Jede Mahlzeit am Tag war Fleisch.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie so Deutschland-Wirtschaftswunderjahre, wo auch dann irgendwie, hey, wir hatten jetzt 20 Jahre
nur Brot und Kartoffeln.
Genau, und jetzt kommen hier die Fleischberge und Sülze und keine Ahnung was alles.
Klar, es konnten sich nicht alle leisten, aber die sich leisten konnten, hatten plötzlich Bauchweh. Mhm. So. Die Speisen waren fettig, sie waren salzig, sehr viele tierische Fette, wie du schon gesagt hast, aber auch Süßigkeiten wurden dann halt irgendwie viel konsumiert. Und gleichzeitig, industrielle Revolution, immer weniger Menschen müssten sozusagen körperlich arbeiten. Ja. Das übernehmen jetzt die Maschinen, das heißt so Tätigkeiten fallen weg. Und besonders problematisch, zumindest identifiziert Kellogg das, ist das Frühstück. Das klassische Frühstück im 19. Jahrhundert. Was glaubst du, was ist das?
Ich habe ja das amerikanische Frühstück noch nie verstanden. Ich checke auch English Breakfast nicht. Nee.
Also so Pancakes und so kann ich mir schon reintun.
Nee. Doch, finde ich nicht.
Also danach bin ich ausgeschaltet.
Ich finde das alles zu viel irgendwie. So, ich verstehe nicht, warum man morgens so viel essen muss. So, also dieses, hey, ich habe noch Pancakes und dann gibt es noch Muffins und ich habe noch Waffeln und dann ich mache da noch Bacon drauf und dann kommt noch Sirup drauf und irgendwie das Sirup ist nur dazu da, dass es irgendwie leicht darunter schlingen kannst, so, weil es ist eigentlich so ein Berg ist an Zucker. Das checke ich wirklich nicht.
Du hast schon fast alles genannt, was da auf dem Frühstückstisch war. Also Sirup, also ne, alles Zucker, alles gesüßt. Milchreis war ganz gerne dann auch dabei. Mhm. Schinken, Bacon hast du schon gesagt. Ja. Bratkartoffeln lagen auch auf dem Teller. Also wirklich, stell dir mal vor, du stehst um 8 Uhr morgens auf, hast irgendwie um 9 Uhr einen wichtigen Termin und du hast ja vorher einfach mal so einen halben Teller Bratkartoffeln reingefahren.
Ist in meinem Leben schon mal vorgekommen. Du wirst mich, nachdem ich das erzählt habe, in anderen Augen anschauen, sag ich dir jetzt schon.
Ja, okay.
Weil wir waren in der Nähe von Chicago und da war so ein Diner und da gab es so ein berühmtes Gericht, das sollte man unbedingt essen, das haben alle gesagt.
Das ist bestimmt schlimm.
Und es hieß The Garbage Plate.
Oh, das klingt nach Schlachtplatte.
Das ganze Morgens, das war so Bratkartoffeln mit so Ei und irgendwie Zwiebeln und ein bisschen Wurst. Also so, es war richtig viel. Und ich habe danach erstmal so gedacht, okay, ich glaube, ich sterbe.
Ja, ja. Und so ging es denen jeden Morgen, den Menschen im 19. Jahrhundert.
Ich habe dann irgendwann einfach nur noch so morgens mir so irgendwie Joghurt gekauft, weil ich das amerikanische Essen nicht mehr, ich konnte es nicht
aber
mehr.
Aber das geht mir jedes Mal so. Das letzte Mal, als ich in Amerika war, da war ich auch auf so einem Austausch, da waren wir 3 Wochen da und man hatte jeden Tag voll viele Termine und dann kannst du fast nur Fastfood essen. Ja. Und ich habe dann irgendwann echt so versucht, wie kann ich mich hier gesund ernähren? Weil ich war jeden Tag so fertig und so müde von dem amerikanischen Essen. Selbst Salate sind ja dort irgendwie, dann ist dann so ein mega ekelhaftes Schinkendressing oder sowas dabei. Du musst so krass gucken, wie du dich gesund ernährst. Das war so anstrengend.
Wir haben irgendwann einen Cooler gekauft, also so eine kleine Kühltasche, wo wir immer Eis reingemacht haben, um praktisch so einen kleinen Kühlschrank mitzunehmen, wo einfach
Obst da war
so Joghurt und Obst und so, dass du einfach irgendwas essen konntest, was nicht insane war.
Ja, komisch, oder? Was für ein Land? Was ist los? Zurück ins 19. Jahrhundert. Es gab auch Leute, die wollten sich gesund ernähren, aber das ist halt damals nicht so leicht, weil es gibt jetzt nicht so convenient food zu der Zeit. Ne? Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe keinen Bock morgens mir ein halbes Schwein reinzufahren, dann kannst du ja sagen, okay, ich will ein Porridge essen morgens. Das ist aber jetzt nicht so, dass es das damals schon vorbereitet in Tüten zu kaufen gibt. Ja? Du musst im Grunde abends das alles schon einlegen, das Getreide, damit es am nächsten Morgen die Konsistenz hat, dass du es aufkochen und essen kannst. Dafür haben Leute keine Zeit oder sie sind zu ungeduldig oder sie sind nicht gebildet genug, um zu wissen, wie man das macht. Das ist ja auch ein Problem. Das heißt, sie essen dann auch vielleicht mal so halb gekochtes Getreide, was noch nicht ganz durch ist, was den Magen jetzt auch nicht unbedingt entlastet und was sie dann irgendwie Bauchschmerzen bereitet. Also es ist nicht so easy. Wir haben sogar heute Probleme in den USA, uns gesund zu ernähren. Damals war das noch viel schwieriger.
Wir hatten es vor ein paar Folgen mit in August Engelhardt. Ist das nicht derselbe Moment, wo in der Schweiz Bircher auf die Idee kommt, wir machen jetzt so ein Bircher-Müsli und so?
Ja, ne? Stimmt, also ja, genau. Ja,
wir machen irgendwie was Gesundes und so.
Ja, diese Reformerbewegung, die damals in den Startlöchern steht.
Bräuchte es eigentlich ist auch dasselbe in den USA?
Eigentlich ist Kellogg ein Reformer.
Ja, ne?
Ist er. Für ihn muss es schlimm gewesen sein, zu sehen, wie Menschen frühstücken und wie sie sich eigentlich damit kaputt frühstücken.
Ja.
Kaputt gefrühstückt! Ihr frühstückt euch kaputt, sagt er.
Ja.
Ist so. Er hat ja auch noch diese Vorgeschichte mit seiner Krankheit, mit dieser Colitis und diese Verdauungs- und Darmobsession. Der beschäftigt sich seit Jahrzehnten damit. Er predigt das in seiner Klinik. Genau, deswegen ist es für ihn furchtbar, das zu beobachten zu müssen. Wollen wir einen kleinen Exkurs zu Kacken machen?
Immer.
Geil.
Bin immer am Start.
Was glaubst du, wie oft ist es normal? Also wie viel Stuhlgang am Tag ist normal?
Oh Gott.
Noch ein kleiner Exkurs. wenn man Kinder kriegt,
ja,
dann wird das ja plötzlich zu einem richtig großen Thema. Also du kommst quasi zur Tür rein und sagst, Schatz, wie oft hast du heute schon gekackt? Also bei,
ja.
bei
ja.
Säuglingen. Ja, welche Farbe? Weich oder hart oder sonst was? Seitdem weiß ich das, wie ja. oft es normal ist, und es hat mich überrascht.
Einmal am Tag oder so?
Es gibt eine Spanne von normal. Was glaubst okay. du, was ist die Spanne?
Ein bis zweimal oder so?
Im Leben?
Am Tag?
Du bist ganz leise?
I don't know. Ich weiß es nicht, was normal ist.
Also, pass auf. Officially, die Normalspanne, ja. Stuhlgang, ist zwischen dreimal die Woche mhm. bis zu dreimal am Tag.
Okay.
Alles in dieser Range ist normal.
Okay.
Ja, interessant, oder? Kellogg weiß das. Sein persönliches Ziel für seine PatientInnen dort im San ist 4 bis 5 weiche, geruchlose Stuhlgänge am Tag.
Ah!
und er legt sozusagen alles in der Klinik darauf an, dass die Leute richtig geil kacken können, ja?
Kann ich eine Anekdote aus meinem Zivildienst erzählen?
Ja, ja. Was hast du? Hast du ja, Zivildienst in einer Klinik gemacht?
Ich habe
so?
Zivildienst gemacht in einer Einrichtung, die sowohl Essen ausgefahren hat, als auch so eine Betreuungseinrichtung war für mhm. ältere Menschen. Wir haben die jetzt nicht gepflegt, aber wir haben so ein bisschen geguckt, dass alles okay ist. Ich habe für die eingekauft und so ein bisschen Hausmeistertätigkeiten auch gemacht. Mhm. Alles, damit es den Leuten, die bei uns da gewohnt haben, gut geht.
Okay.
Und wir hatten eine Frau, nennen wir sie mal Frau Fink. Mhm. Ja? Und Frau Fink war schon etwas auf der dementeren Seite so ein bisschen. Aber Frau Fink hatte einen kleinen Kink. nämlich Frau Fink hat es geliebt zu kacken. Und ich habe wirklich für diese Frau eingekauft. Ich musste immer Pflaumentrunk mitbringen. Gott. Mehrere Flaschen am Tag.
Trockenpflaumen, ja? Die bringen
ja, ja.
die Verdauung.
Nee, also Pflaumensaft. Einfach so richtig so okay. Pflaumentrunk, damit das gut geht. Und die hat in der Woche, glaube ich, 2 Packungen Toilettenpapier verbraucht, die Frau.
Boah, die hat ein geiles Leben. Die saß immer da.
Die saß nur auf dem Topf den ganzen Tag. Das war richtig, richtig krass.
Ein krasses Hobby.
Ja. Es war richtig krass.
Ich liebe Frau Fink und ihren Kink. Der Kellogg ist also in seinem San interessiert am Stuhlgang ja. seiner PatientInnen. Er bildet sich da auch fort. Es gibt eine kleine Verbindung zu einem Protagonisten, den wir schon mal in diesem Podcast haben. Dr. Kellogg ist nämlich großer Fan und verfolgt die Arbeit von William Beaumont.
Nein!
Ja.
Der Typ, der seinen Diener über 20 Jahre lang
bei sich zu Hause gehalten hat,
um Experimente an ihm zu machen.
Genau. Hört Folge 7 von diesem Podcast. Darin gefällt das Magensoft-Fondue, heißt die Folge.
Krass.
Da hört ihr die ganze Geschichte von William Beaumont. Der hat im Grunde an erste Forschungen zu Verdauung gemacht, ja. William Beaumont. Und das verfolgt Dr. Kellogg auch sehr genau, was
geil.
Er da macht. Er rät seinen PatientInnen auch zum Beispiel, dass sie gut kauen sollen, was man ja mittlerweile auch weiß, ne, dass ja. es gut ist, wenn du dein Essen gescheit kaust, weil da fängt die Verdauung an, im Mund fängt die Verdauung an. Anscheinend mussten die Leute im The San auch immer, jetzt wird's langsam wirklich creepy, vor dem Essen den Chew-Song singen. Chew, 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 cha, 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 irgendwie so ging der. Und damit sie 40 Mal einen Bissen kauen, bevor sie ihn runterschlucken.
Krass.
Ja, war bestimmt angenehm dort, aber Hauptsache nicht onanieren.
Wahnsinn. Mann, das klingt in einem Horrorregime einfach.
Ja,
das ist ganz furchtbar.
Also durch diese ganze Forschung, durch diese ganzen Erkenntnisse,
ja.
die John Harvey Kellogg also jetzt gesammelt hat zum Thema Stuhlgang, zum Thema Verdauung und so weiter, hat er jetzt also eine Challenge. Er möchte ein Frühstück entwickeln, das A, gesund für den Verdauungstrakt ist und das B, convenient ist. Also im Grunde ready to eat, damit die
ja.
Leute das auch wirklich essen und nicht sich morgens ordentlich Bratkartoffeln rausbraten. Den ersten Versuch, den er macht, ist einfach den Leuten Zwieback zu geben. War nicht sonderlich beliebt, kann man sich vorstellen. Also Zwieback habe ich, glaube ich, das letzte Mal als Kind gegessen, als ich irgendwas Magen-Darm-mäßiges hatte. Und
ja.
schon da fand ich es schlimm.
Der einzig geile Zwieback ist der Kokoszwieback.
Jetzt bist du bei den Kokoworn, oder was?
Nee, kennst du den Kokoszwieback nicht?
Nee.
What?
Der die einzig wahre Nuss ist die Kokosnuss, dachte ich gerade.
Der einzig geile Zwieback ist der Kokosnuss-Zwieback. Der ist richtig geil.
Nee.
Doch.
Nee.
Ich bring mal mit.
Ja, bring mal mit, dann machen wir.
Wir haben auch zu Hause sogar.
Was?
Jetzt. Ja, ja. Ich bring
okay.
mit. Zwieback-Tasting.
Machen wir Zwieback-Tasting. Das
ja,
finde ich super.
Mal.
Ist auch perfekt für einen Podcast, weil es
ja.
ist erstmal Staub im Studio.
Super, ja. Und die ganze Zeit trockener Mund, wenn du sprichst.
Richtig blöd. Also die Leute im San fanden Zwieback zum Frühstück auch nicht so gut. Da gibt es auch eine haha lustige, also es ist tatsächlich ein bisschen witzig, kleine Anekdote. Ich zitiere jetzt mal aus Dr. Kelloggs Aufzeichnungen. Mein Rezept hat einer Frau eigenen Angaben zufolge die Zähne ausgebrochen. Sie sagte, ich solle ihr $10,000 dafür zahlen. Dann dachte ich, es wäre gut, ein Lebensmittel zu haben, das keine Zähne knackt. Also jetzt mal unter uns, was hatte die für Zähne?
Ja, voll.
Aber okay, wir halten fest. Trockenes Zwieback nicht so geil. Das nächste, was er versucht, ist, Zwieback zu mahlen und das dann irgendwie zu vermischen mit Milch oder sowas. Im Grunde so eine Art schon Müsli zu machen, aber das schmeckt halt irgendwie nicht super. Das heißt, diese Idee verwirft er auch schnell wieder. Aber es bringt ihn dazu, seinen jetzigen Plan anzugehen, nämlich Teig aus Weizen zu Flocken zu verarbeiten. Und jetzt sind wir langsam auf der Zielgeraden zu, was wir heute als Kellogg's Cornflakes kennen. 1894 zieht sich John Harvey Kellogg und sein Bruder und die Frau von John Harvey Kellogg zurück in diese Experimentalküche, die sie haben im CERN. Die drei beginnen jetzt, Weizenteig auf alle möglichen Arten zu backen und immer wieder haben sie dann Weizen zu Teig gekocht, durch eine Walze gepresst, dann irgendwie in den Ofen getan und versucht, irgendwie so Flocken herzustellen. Es war aber echt schwierig, weil Weizen, wenn man den mischt mit Wasser, also gerade Weizenteig, der fängt an zu kleben. Man muss den eigentlich ziemlich lang gehen lassen, damit er die Verbindungen so aufbaut, dass es nicht mehr so bappig ist. Das finden sie aber echt erstmal nicht raus. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Wie es genau zu den richtigen Flakes am Ende kommt, das ist eigentlich mehr oder weniger eine Legende. Es gibt halt drei verschiedene Versionen von dieser Geschichte. Was diese Geschichten gemeinsam haben, ist aber das. Eines Abends haben sie anscheinend aus Versehen eine Schüssel mit Weizenteig in der Küche stehen lassen, offen. Am nächsten Tag war der also so ein bisschen ranzig, beziehungsweise er war halt hochgegangen. Will und John haben aber trotzdem gesagt, ja, wir können ja trotzdem mal versuchen, den durch die Walze zu schieben. Ah, es geht viel leichter, es kommt ein dünner Teig hinten raus und daraus können sie dann kleine Flakes formen. Und genau, und damit arbeiten sie jetzt weiter. Sie legen diese Flocken dann auf ein Blech, das kommt in den Ofen und nachdem sie im Ofen gebacken wurden, kommen goldbraune, knusprige Flakes zum Vorschein. Genau, dadurch, dass der Teig eben in der Nacht offen stand, konnte er gären und durch diesen Prozess ist eine gleichmäßige Feuchtigkeit entstanden. Es war alles sehr viel leichter. Im Sommer 1895 hat John Harvey Kellogg dann endlich das perfekte Rezept für seine gesunden Frühstücksflocken am Start. Also sie haben es geschafft. Die Flocken, die sind crunchy, die können schnell und lecker auch zubereitet werden, die lassen sich lagern, also sie sind convenient. John Harvey Kellogg meldet dann auch ein Patent tatsächlich an für die Flaked Cereal and Process of Preparing the Same. Und dann bekommen die PatientInnen in seiner Klinik diese Flocken auch zum Frühstück und alle sind völlig von den Socken. Die Leute lieben den Shit, die finden es richtig lecker, die essen das dann mit Milch und Joghurt, also eigentlich wie wir es heute auch schon kennen. Die berichten dann auch tatsächlich, dass sie nach dem Frühstück direkt BAM ab aufs Klo, zack, erstmal Stuhlgang, ja, keine Bauchschmerzen mehr, es ist mega geil, stell dir die Toiletten im Sand vor. Also für mich ist das so wie, ich war mal auf Rock im Park, immer so morgens zwischen 9 und 11 Uhr ist Bierschissalarm. Ich glaube, das war im Sand ähnlich. Sorry, wenn ich hier zu viel teile, aber es muss ungefähr so gewesen sein. Stell dir den ersten Tag vor, wo alle die geilen Flocken kriegen. Sagen wir mal, es sind 1000 Leute in diesem Saal, die diese Flocken essen.
Ja.
Also Putzkraft im Bierschiss-Alarm Sand willst du nicht sein.
Bierschissalarm ist so ein
schönes Wort. Bierschissalarm im Dixi-Klo ist auch bestimmt auch ein Album von den, von den Kassierern, oder?
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Aber die Flakes sind geboren. Sie heißen Granous und sie sind tatsächlich im Grunde die ersten Kellogg's Frühstücksflakes. Okay. Diese Granous, die werden jetzt auch in Pakete abgefüllt, damit PatientInnen sie auch nach der Kur noch mit nach Hause nehmen können, sich weiter gut ernähren können. Und obwohl diese Granous Flakes jetzt erstmal nur in Battle Creek, also in dem San, an PatientInnen verkauft und ausgeteilt werden, werden sie tatsächlich von Beginn an den Brüdern Kellogg aus den Händen gerissen. Ja? Also allein im ersten Jahr verkaufen sich über 50.000 Kilogramm Granous. Und natürlich ist der kleine BWLer unter den Brüdern, bei dem gehen ja alle Glocken an zu dem Moment. Der denkt sich, aha, da kann man ja richtig Geschäft machen. Lass uns mal die Produktion ausbauen, schlägt er vor. 1898 tatsächlich lässt er ein zweistöckiges Gebäude zu einer provisorischen Fabrik umbauen, wo rund um die Uhr Flakes hergestellt werden.
Geil.
Wir sind also jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts. Will Kellogg, der kleine Bruder, der ist extrem besessen von dieser Granous-Idee, weil er wittert das große Geld. Er ist ja der Mann für die Zahlen und er sieht, alle lieben das Zeug, alle wollen Granous. Die Gewinnmarge ist auch riesig. Für Weizen im Wert von 60 Cent kann man 12 Dollar Umsatz machen.
Boah.
Also das ist eine irre Marge. Und langsam kommen auch schon so Copycats, also so andere Hersteller, die merken, ah, okay, da ist irgendwie was, das ist ein Markt, der ist super profitabel, wir steigen da auch ein. Das heißt, Will kriegt langsam auch Druck, ja, der will jetzt richtig auf die Tube drücken. Tatsächlich wird die Zeit um 1900 im Mittleren Westen auch als Cereal Gold, also Cereal von Cerealien, Cereal Gold Rush beschrieben.
Geil, das ist geil.
Das ist so eine richtige Strömung. Und Will möchte diesen Geschäftszweig aber für sich haben. Ja? Er sieht sich schon im Geld baden, er will Dagobert sein. Er weiß aber auch, dass diese Grenous noch nicht da sind, wo sie sein könnten. Sie sind ja eigentlich noch ein Gesundheitsprodukt, ne? Also die sind eigentlich relativ geschmacklos. Die sind jetzt nicht mit Zucker oder Salz versetzt, schmecken jetzt nicht mega geil. Sie sind bisher schon praktisch, ja, aber um wirklich Leute abhängig davon zu machen, ne?
Also ist ganz simpler Fix, oder?
Das kann man schon geiler machen. Und wie du sagst, kann man sehr auf sehr leichte Art und Weise geiler machen. Zwischen 1898 und 1905 feilt Will also weiter systematisch an der Rezeptur und an der Zubereitung. Er gibt Malz hinzu, er gibt Zucker hinzu, er gibt Salz zu den Flocken. Das heißt, sie bekommen so einen richtig geilen, zuckrigen, nussigen Geschmack und sind nicht mehr nur gesund, sondern auch lecker.
Es ist wie, als ich als Kind so normale Cornflakes genommen habe, hab da Kaba-Pulver reingemacht in die Milch. Und dann so, boah,
plötzlich so,
gepimpt. Geil.
Ich habe mir tatsächlich Zucker in die Milch getan früher. weil also, es ist so witzig, ich habe so Haferflocken mit Milch gehabt und habe einfach so Zucker reingehauen. Bis hierhin ist es gut, aber jetzt kommt der Zucker.
Ja.
Was meinst du, was passiert, als sein Bruder davon erfährt, dass diese
der
gesunde Rezeptur sowas von...
Ja. Der ist Fan?
Der rastet natürlich komplett aus. Ja. Also alles, woran er geglaubt hat, alles, was er erreichen wollte, wird gerade von seinem kleinen Bruder mit so einem Salt Bay Move zerstört.
Ja.
Sugar Bay ist der jetzt, der Will.
Ja.
Es wird alles untergraben. Die Flakes sind jetzt total ungesund. Das Gegenteil von verdauungsfreundlich. Also die das bringt irgendwie gar nichts mehr. Was ihn aber auch noch nervt, John Harvey Kellogg ist ja ein enthaltsamer Mensch, wie wir schon beschrieben haben, der findet, dass Sex verwerflich ist. Und er glaubt, dass Nahrungszusätze wie Zucker oder Salz, alles was stimulierend wirkt, auch sozusagen sexuell stimulierend ist. Also wenn du einmal von Zucker so ein bisschen angegeilt bist, dann stehst du natürlich aus dem vom Frühstück aus, hast die so, boah, und dann läufst du wie so ein Stier durch Zellen und schnappst dir erstmal jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist.
Ist das absurd?
Ja, also in seiner Gemeinschaft ist Sex einfach Todsünde. Und jetzt als Arzt dreht er es eben auch so hin, dass Sex gesundheitsschädlich ist und so weiter und die Lebenskraft raubt und deswegen alles, was zu Sex anregt, sei es Zucker oder Salz, ist schlecht. All seine Bedenken helfen nichts. Die Cornflakes werden natürlich ein Mega-Hit.
Ja, das Kind ist schon längst in die Schale mit
Cornflakes. In die Zuckerschale gefallen.
Genau.
Ja. Und kurz bevor die Konkurrenz auch tatsächlich groß wird, schafft es Will, geht in die Offensive. Und in den 1910er Jahren weitet er die Produktion noch aus. Er beginnt Werbung zu machen. Also jetzt sind wir auch wirklich so in der klassischen amerikanischen Geschichte, wo eine Art von Manipulierung schon stattfindet.
Ja.
Und die Flakes in alle Supermärkte des Landes gebracht werden. Ich kann dir mal eine Werbung aus der Zeit zeigen, wenn du möchtest.
Ja, unbedingt.
Man fragt sich mal, wen diese Werbung anspricht, weil es ist mal mega viel Text.
Da ist so ein kleiner Junge in so einem Matrosenkostüm und so ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid. Und da steht so, her secret, don't you tell. This is my third dish.
Die fahren also, sich den Scheiß rein.
Ohne Ende. Bam.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Toasted Cornflakes. Und es ist unterschrieben, also so W.K. Kellogg.
Ja.
Steht da. Das ist ja dann der Bruder.
Das ist der Bruder, das ist der Will. Und dieser Kellogg, diese Unterschrift, dieser Schriftzug ist der, den man auch noch heute von Kelloggs Packung kennt.
Ja.
So eine Schreibschrift, genau. John Harvey ist überhaupt kein Fan von dem, was Will gemacht hat. Er hat natürlich auch Angst um seinen Ruf als Arzt und um seinen Ruf von seiner Klinik. Wenn er jetzt Werbung für Zuckerflocken machen würde, das wäre ja komplett absurd. Und er ist auch generell gegen eine Kommerzialisierung seiner Sache. Deswegen sagt Will im Juni 1905, hey John, ich mache dir ein Angebot. Ich kaufe dir das ganze Cereal-Business ab und mache das alleine. Nach 6 Monaten Verhandlung lässt sich John Harvey tatsächlich auf einen Deal ein und verkauft Will all die Rechte an Cornflakes, an der Produktion, am Verkauf. $170,000, das sind heute ungefähr 4,6 Millionen Dollar. Hätte man auch noch mehr rausholen können.
Ja.
Aber das kriegt er in Cash und in Firmenanteilen. Deswegen steht eben auf der Cornflakes-Packung und auch auf dieser Werbung W. Kellogg, also Will. Dem gehört das
der
jetzt.
Der kleine sneaky Bruder.
Ja, ja, 1907 wagt Will es dann auch noch, seine Firma von Battle Creek Toasted Cornflake Company umzunennen in Kellogg Toasted Cornflake Company. Das sorgt auch nochmal für einen Ausraster seines Bruders, der jetzt im Grunde ja gar nichts mehr mit diesen Flocken zu tun hat. Jetzt wird auch noch sein Name ganz nach vorne gestellt. Der Name, der eigentlich für den Ernährungsdarmgott stehen sollte, steht jetzt auf diesen Zuckerpackungen.
Ein Jahr später kommen die Fruit Loops, der Kakadu und so auf die Packung.
Der Kakadu, stimmt. Das ist ja Fruit Loops.
Das ist der Kakadu.
Also John Harvey verklagt dann seinen kleinen Bruder Will auch noch. Es gibt mehrere Gerichtsprozesse, das streckt sich über Jahre. Also das ist dann im Grunde auch das Ende der Beziehung dieser beiden Brüder. Die sind danach so verfeindet, dass sie anscheinend, sagt man, bis zum Tod nicht mehr miteinander reden. Ja. Das war es gewesen, ja. Alles für The Fruit Loops, alles für ein ungesundes Frühstück. Und so ist es passiert, dass Will Kellogg aus Ökoflocken, die die Menschen eigentlich gesund machen sollten, das wahrscheinlich Ungesündeste gezaubert hat, was man heute auf dem Frühstückstisch finden kann.
Geil, super.
Yes. Ja.
Ich bin sehr dankbar, dass Will Kellogg so richtig geile Fruit Loops mir auf den Tisch gezaubert hat.
Ja, das ist krass.
So Fruit Loops Chocos und so Chocoballs, ist alles geil.
Was sind deine Lieblings-Kelloggs?
Meine Lieblings-Kelloggs sind, kennst du Nougat-Bits?
Boah, ja, die sind, ist da nicht eine Füllung drin auch?
Ja, ja, aber die, da schneidet man sich immer so ein bisschen den Gaumen auf, weil, oh, die, so weil die so scharfkantig sind. Mhm. Aber die sind schon geil.
Die habe ich tatsächlich am wenigsten gegessen bisher. Ich kaufe mir manchmal, wenn ich einen schwachen Moment habe, es gibt ja diese kleinen Packungen, ja, die es auch im Hotels immer gibt.
Ja.
Und die gibt es halt als 10er-Pack oder so. Da hast du dann eine Variation drin.
Ja,
die kaufe ich mir manchmal. Cinnamon Minis finde ich am besten.
Cinnamon Minis ist geil. Topaz ist auch geil.
Nee, doch, nee, ja. Topaz, nee. Also doch, gar nicht.
Doch.
Also gar nicht.
Doch.
Eher noch die Schokos. Die ganz einfachen Schokochips.
Also wir haben mehrere Marken zu Hause und ich wechsle eigentlich immer so ab. Weil meine Frau liebt auch Cornflakes. Wir sind ein Cornflakes-Haushalt. Sie liebt sogar Apple Cinnamon Cornflakes, die es in den USA nur gibt. Und,
oh nee, wäre auch nicht meins.
Ja, die sind halt nochmal extremer.
Okay, ja. Na gut.
Naja.
Will Kellogg, der stirbt 1951 mit 91 Jahren. Er überlässt sein fast ganzes Vermögen einer gemeinnützigen Foundation, der W.K. Kellogg Foundation. Die machen heute zuckriges Frühstück.
Klar.
Geile gemeinnützige Foundation. Heute macht übrigens Kellogg's pro Jahr fast 12 Milliarden Umsatz und wird in 180 Ländern gegessen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, es gibt in verschiedenen Ländern verschiedene Rezepturen. Es ist krass, weil wenn du zum Beispiel Smacks nimmst, also Smacks ist ja auch ein Kellogg's Produkt, in Deutschland haben die 34 Gramm Zucker auf 100 Gramm und in den USA sind es 56 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Also nicht ganz, krass, aber fast das Doppelte.
Krass.
Ja, das ist schon krass. John Harvey wird trotz seiner Bemühungen nie als King of Stuhlgang in den Geschichtsbüchern stehen. Leider wird sein Name einfach nur noch in Verbindung stehen mit zuckrigen Frühstücksflocken. Pech gehabt.
Ja.
Aber warst halt auch ein Rassist.
Stimmt, hab ich ganz vergessen. Sein Bruder bestimmt auch.
Ja,
safe.
Bestimmt.
Ja.
Ja, Christian, vielleicht hätten wir eine Content-Warnung Stuhlgang heute an den Anfang stellen sollen. Aber ich glaube, das ertragen die Leute schon,
passt,
oder?
Schon. Ja, das gehört zum Leben dazu.
Ist so, ist so. Ja. Also dreimal die Woche bis zu dreimal am Tag gehört es zum Leben dazu.
Das will ich mir jetzt merken.
Mhm. Kannst du mal so einen Counter.
Strichliste führen. Ja.
Und noch eine Kleinigkeit. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und diese Folge, dann erzählt euren Freunden davon, teilt diesen Podcast in WhatsApp-Gruppen oder bei Mastodon oder bei Telegram oder wo auch sonst ihr seid. Jede Empfehlung hilft uns weiter, diesen Podcast noch lange zu machen.
Genau. Und Anna, in der nächsten Folge geht es um ein Thema, das mich persönlich sehr, sehr umtreibt. Und zwar UFOs. Ein großer UFO-Fail.
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Anna Scholz. Redaktion Lina Kempenich und Schalker Tätig. Produktion Tatjana Tamerus. Musik Robert Sladecek. Audioproduktion Simone Hundrieser und Alex Hartl.